Wir haben es ja schon gehört, dass das angekündigt wurde, bringt mal eure Bibel mit. Mir ist aufgefallen im Laufe der Jahre, dass das in Gottesdiensten immer weniger der Fall geworden ist. Und ich weiß nicht, was zuerst da war. Die Leinwand, auf der man die Bibelverse angezeigt hat, oder das Nichtmitbringen der Bibeln. Also vielleicht war auch das Nichtmitbringen der Bibeln der erste Fall. Oder dass Leute nicht mehr wussten, der ist schon fertig mit Lesen, da habe ich es auch endlich gefunden. Deswegen wird außer meiner Predigt heute so ein ganz klein bisschen, wir gucken mal in die Bibel sein. Ich hatte ja gesagt, also eigentlich nur für Leute, die nicht mehr gut gucken können, die haben vielleicht eine Großdruckbibel, da ist die Bibel im klassischen Sinne in mehrere Bücher eingeteilt. Und deswegen habe ich gesagt, bringt mal wenigstens Epheserbrief mit, damit ihr nicht so schwer schleppen müsst. Aber ich denke mal, die meisten haben das ganze Ding in so einem zwischen zwei Buchdeckeln gebunden. Das ist so eine, eine Provokationsbibel, weil früher hat man gesagt, das Schwärzeste an der Bibel sind die beiden Buchdeckel. Hier sind sie weiß. So. Schmeißt du mal das Bibelbild an. Thema ist soweit, kommt gleich dazu, aber wir fangen mal damit an. Ich habe meine Stelle von Epheser eigentlich ganz nach hinten gerückt dann plötzlich. Und wir fangen mit was anderem an. Aber erst einmal hier. Hier, Altes Testament. Hat mal jemand das so schön aufgereiht? Das wird so klassischerweise in verschiedene Rubriken so ein bisschen eingeteilt. Wir als Deutsche kennen hier diesen ersten Block in 1., 2. bis 5. Mose. Das sind hier so die gängigen Bezeichnungen in anderen Ländern auch. Auch in manchen deutschen Bibeln. Fängt mit Genesis an und hat immer was mit den Anfängen in diesen ersten Worten in diesem Buch zu tun. So, dann haben wir hier so ein paar geschichtliche Bücher, Poesie, da sind die Psalmen zum Beispiel drin. Und kleiner Hinweis, das Buch der Psalmen, ihr könnt das gleich testen an eurer Bibel, ist relativ genau in der Mitte, wenn ihr nicht so einen Studienanhang noch hinten dran habt. Also wenn ihr mal die Bibel in der Mitte aufschlagt, könnt ihr mal gucken, ob ihr da auf die Psalmen stoßt. Und wenn nicht, dann ist es halt ein Stück davor und dahinter, so Sprüche oder Hiob. Kommt das so ungefähr hin, so die Mitte aufschlagen? Ah, ich sehe, da gibt's auch so Schummelbibeln mit Registern außen dran, sehr schön. Im englischsprachigen Raum gibt's die Dinger schon so vorgestanzt. Das hat sich im Deutschen scheinbar nicht so durchgesetzt. Vielleicht, weil es nicht so viele gibt. Da kann man sich so Labels reinkleben. Ja, und stimmt das so ungefähr mit dem Psalm? Wunderbar. So, dieser Schnitt hier, das ist nicht die Hälfte Altes Testament Neues, sondern ich sag mal so, das ist hier ein Drittel von hinten und zwei Drittel von vorne. Da trifft man dann irgendwo so auf die Trennung zwischen Alten und Neuen Testament. So ungefähr. Ich habe hier übrigens mal so ein paar weiße Flecken dran gemacht. Das sind Bücher, aus denen wir heute lesen. Hier ist der Epheser. Und den Profis unter euch wird aufgefallen sein, dass möglicherweise hier hinten in diesem Bereich das in eurer Bibel anders aussehen könnte in der Reihenfolge. Hebräer, Jakobus, dann die 1., 2. Petrus, 1, 2, 3, Johannes und Judas. Das ist in Lutherbibeln vor allem gerne Hebräer und Jakobus sind hier hinten, glaube ich, vor den Judas geschoben. Da gibt's wollen wir nicht auf die Geschichte eingehen, warum das so gekommen ist. Aber wenn ihr euch wundert, dass das da anders ist, das ist in verschiedenen Bibelübersetzungen, auch in anderen Ländern und so weiter, ein bisschen anders hier hinten. Diese beiden hier sind dann nach hier hinten geschoben. Die vier, das sind die Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann kommt hier die Apostelgeschichte. Und dann staune von hier bis hier hinten, das sind alles Briefe, ne? Die hat Paulus geschrieben und die haben hier andere Leute geschrieben. Nur mal so ganz grob zur Einteilung. Wir fangen mal, um es einfach zu machen, an mit meiner Predigt. Einheit ist eine echte Kraft. Ganz vorne, erstes Buch Mose, Kapitel 11. Ihr werdet es jetzt finden. Also Genesis. Also es fängt mit 1. Mose 1, Vers, Kapitel 1 an und ihr sucht das 11. Kapitel und da den 4. Vers. Fürs Bibelstudium mal so als Randbemerkung. Diese Sachen wie Kapitel, Verse, die gehören nicht zum Originaltext. Also die sind später mal erfunden worden. Und das macht man oft in älteren Büchern, auch anderer Literatur, gibt es solche Einteilungen in Kapitel so und so. Hat auch jeder Roman in der Regel. Aber in Verse und so etwas, das wird später, damit man es einfach schneller wiederfindet und damit man sich über dieselben Sachen unterhalten kann. Also 1. Mose Kapitel 11, Abvers 4. Die Story kennt ihr, die ist auf dem Titelbild ja sozusagen drauf. Ein ganz bekanntes Gemälde. Wie heißt der Brügel heißt der Knabe, der es gemalt hat. Das ist der Turmbau zu Babel. Da heißt es, und jetzt wird es interessant, ihr habt alle verschiedene Übersetzungen und ich auch. Also meine wird vermutlich nicht identisch sein. Ich probiere langsam zu lesen. Fällt mir schwer. Aber wundert euch nicht, wenn das nicht Wort für Wort ist, aber vielleicht erhält das manchmal etwas. Jeder kennt so seinen eigenen Stil, die eigene Sache in der Bibel. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders formuliert. Auf! Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Finde ich immer der erste humorvollste Bibelvers in der Bibel. Weil die waren doch da gerade dabei, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel geht. Ja, jetzt muss sich Gott erstmal auf eine lange Reise machen, um von oben runter zu kommen und zu sehen, was machen die da unten. Ne? Also noch eine riesen Entfernung dazwischen. Er, also Gott, sagt, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Bis dahin hört sich das erstmal relativ neutral an. Aber es sagt schon etwas aus. Sie haben eine Sprache, nicht nur, ich wollte gerade sagen physikalisch, das stimmt ja aber nicht, das benutzt man da nicht. Aber nicht so, dass, ich sag mal so, wie wir jetzt hier im Gottesdienst hier Deutsch sprechen und wir haben hier mehr oder weniger eine Sprache. Auf Deutsch können wir uns, glaube ich, hier alle unterhalten. So, sondern die haben sich offensichtlich auch noch verstanden. Ja, verstehst du mich überhaupt, ne? Nee, keiner kann mich verstehen. Nein, so, die haben sich verstanden. Die haben nicht nur Deutsch miteinander gesprochen, also es war eine andere Sprache damals sicherlich. Aber wenn der eine was gesagt hat, hat der andere es verstanden. Das ist so die Kernaussage. Sie haben einerlei Sprache erstmal. Und das ist ja auch auf dem Bau ziemlich wichtig und klappt ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Ne? Da hast du Polen, Tschechen, Deutsche, Leute aus was weiß ich woher. Und da spricht der eine die Sprache des anderen nicht mehr. Und da kommen dann viele Informationen überhaupt nicht mehr an. Und es passieren viele Fehler. Hier, die haben eine Sprache, die haben einen Gedanken, ein Ziel. Die wollen sich nämlich einen Turm bauen, die wollen sich was hinstellen, was sie, wie hier selber behauptet wird, sie zusammenhält, damit sie nicht zerstreut werden. Aber vor allem ist das so ein Merkmal, wie heute auch noch. Ne? Wer hat den höchsten Turm? Das meinte, warum extreme Hochhäuser, nicht da, wo in 8 Etagen welche übereinander wohnen, sondern Hunderte und sonst wie. Und da wohnt auch meistens kaum noch einer, sondern Bürogebäude, sonst wie. Warum die so hoch sind? Bis zu knapp 1000 Meter, also dieser Turm da in Dubai, ne, ist das, glaube ich. Also fast einen Kilometer. Einen Kilometer in die Höhe. Das macht man ja nicht, weil da oben die Luft besser ist und man besser arbeiten kann. Das macht man, weil man was darstellen will. Das haben die damals auch schon gemacht. Ich weiß nicht, wo die aufgehört haben, in welcher Höhe. Das wird aber für damalige Verhältnisse, wo du so über das Land guckst, so wie Ostfriesland, so schön flach alles. Das wird schon imposant gewesen sein. Und dann kommt Gott und guckt sich das mal an. Und ich glaube, die meisten, die in der Bibel schon mal gelesen haben und selbst die, die es nicht gelesen haben, wissen, dass da etwas passiert. Dass Gott dafür sorgt, dass dieses Sprechen auf einmal sehr unterschiedlich wird. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sprachen Gott da sozusagen auf Schlag geschaffen hat. Aber es führte dazu, dass die sich nicht mehr verstanden haben und dass das Projekt dann nicht weiterging. A, ist das eine reale Geschichte, also eine Historie. Historisch, es ist passiert. Und B, ist das natürlich auch im übertragenen Sinne total tiefgründig. Und darauf will ich gleich mal den Wert legen. Man kann bei solchen Sachen ja auch komplett in eine falsche Richtung laufen. Ich könnte zum Beispiel, und ich sage es gleich, eine total falsche Auslegung machen im Sinne, Gott verachtet Einheit. Denn was tut er? Er zerstört hier die Einheit. Er sorgt dafür, dass einer den anderen nicht mehr versteht. Richtig wäre aber, Hochmut kommt vor dem Fall. Es ging hier um wir, unser, uns, ne, wir wollen einen Turm bauen, wir wollen zusammenbleiben. Also da muss ja schon mal wieder einer den kleinen Königshut da aufgehabt haben, ne, und gesagt haben, wir müssen mal was machen. Wir müssen jetzt mal, also, wir werden uns sonst zerstreuen, wir wollen Macht haben, wir wollen alle auf einen Haufen irgendwie bleiben. Das ist schon eine ganze Zeit nach paradiesischen Zeiten, da haben ja und nach Sintflut, obwohl das jetzt kapitelmäßig nicht so weit auseinander ist, aber da müssen schon etliche Jahre vergangen sein. Da müssen schon ein paar tausend Leute auf der Erde gewesen sein. Und man hat vielleicht auch gemerkt, dass sich so Sachen zerstreuen, Leute ziehen weg, weil Ackerland nicht so vertreten war. Da musste man vielleicht mal ein bisschen weitergehen. Und da hat sich irgendeiner gedacht, wenn die alle weg sind, haben wir ja nie Kraft und Stärke. Dann sind wir alle zerstreut. Lass uns mal was bauen. Dieser Turm hatte ja offensichtlich, zumindest wird es nicht beschrieben, keinen besonderen sittlichen Nährwert. Also es ging nicht darum, etwas Produktives zu tun, was jetzt sinnvoll wäre, sondern im Kern wir wollen beieinander bleiben, wir machen uns ein Zeichen, wir zeigen, dass wir was sind. Und das wird uns so vereinen, dass wir hier bleiben und dass wir eine starke Macht werden. Ich weiß gar nicht, vor wem die da Angst gehabt haben. Aber keine Ahnung, wie das genau damals war. Aber der menschliche Stolz, das ist etwas, was Gott nicht will. Im Gegenteil, Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben und mag das nicht, das mag er einfach nicht, wenn wir sagen, du, das geht auch ganz gut ohne dich. Und das haben die hier auch gemacht. Wir wollen uns einen Namen machen. Eigentlich hat Gott den Menschen Namen gegeben, ne? Der hat auch Namen benannt. Und Menschen haben Tieren Namen gegeben. Ich finde dieses, ich fällt gerade nicht ein, von wem es ist. God gave, man gave name to all the animals. Der Mensch gab allen Tieren Namen, das gibt es auch auf Deutsch. Sehr witzig, das macht das und das und das nenne ich jetzt so. Weil Gott gesagt hat, pass mal auf, da, guck mal, da kommt, ich lass mal die Tiere da vorbeilaufen. Und du benennst die und so sollen die heißen. Und wir wissen ja, dass Sachen, die wir benennen können, über die können wir ein Stück weit verfügen irgendwie. Also die, dann wird das griffig, wenn ich sagen kann, was es ist. Du weißt, morgen bringst du Dings mit. Da weiß keiner, was los ist, ne? Aber wenn du sagst, morgen um 17 Uhr bring mal, was weiß ich, deinen Computer mit zu unserem Treffen oder sowas, dann weiß man, worum es geht. Wenn ich Sachen benennen kann, kann ich damit irgendwie umgehen. Und Gott hat uns Menschen benannt. Menschen haben Tiere benannt, Menschen benennen dann Menschen. Das ist ja auch übrigens im Dritten Reich dann in KZs das Wilde gewesen, ne? Die haben hier alle Nummern eintätowiert, kriegt, die sind namenlos geworden, die sind nummeriert worden, wie auch in manchen Gefängnissen. Warum? Weil das so wichtig ist, dass was benannt ist. Ne? Wir wollen uns einen Namen machen. Das mochte Gott aber nicht, dass wir uns einen Namen machen. Er ist der Höchste und er möchte, dass sein Name verherrlicht wird. Ich glaube, das haben wir auch in dem einen oder anderen Lied gesungen. Ne? Ja, ich kann das auch wunderbar ohne Gott. Jesus sagt mal, ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, da finden wir auch tausend Ausreden rein. Logisch, meine Herren, ich kann so viel tun ohne Gott. Außer er würde mir das Leben wegnehmen. Aber diese wesentlichen Sachen, Sachen von Bedeutung, von guter Bedeutung, die werde ich nur mit ihm tun können. Also erstens, Einheit hat eine Stärke und das ist eine Tatsache. Egal wofür. Wir sehen, dass Gott diese Einheit beim Turmbau zu Babel eher als negativ bewertet. Aber das heißt nicht, dass er gegen Einheit ist. Was sagt Jesus mal? Ich und der Vater sind eins. Wie kann der was gegen Einheit haben? Ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wofür ich das benutze. Das ist übrigens auch bei aller Technik, die wir so haben, bei all den Sachen. Auch das Schießpulver, was erfunden wurde, und Dynamit und so, ne, ist erstmal relativ wertneutral. Es gibt einen Friedensnobelpreis. Der Onkel Nobel, das war, glaube ich, der Erfinder des Dynamits. Das Geld, was da so übergeblieben ist, der hat ja gedacht an irgendwelche Berge sprengen und Sachen gewinnen und sowas. Ja, aber dann hat man es ja durchaus zum Töten verwendet auch. Aber der möchte gerne, dass Frieden finanziert wird, ne? Friedensnobelpreis. Also die Sachen sind oft wertneutral. Der Fernseher kann total wertneutral sein. Dass da 90% Mist drauflaufen, ist ein anderes Problem. Vielleicht auch andere Prozentzahlen, will ich jetzt nicht so sagen. Oder dein Handy. Was kann man da Geniales mitmachen? Was kann man da aber auch abhängig von werden? Ne? Erstmal relativ wertneutral. Die Frage ist, womit wird es gefüllt? Einheit hat eine Stärke. Benutze das zum Guten und nicht zum Bösen. Und jetzt schlagen wir mal, mach mal das Bibelbild nochmal ran. Jetzt schlagen wir mal Markus auf. Markus ist 1:2, zweites Buch im Neuen Testament, zweites Evangelium. Ich habe gesagt, ungefähr hier ist die Grenze, ein Drittel hinten. Da werdet ihr das finden. Und wenn ihr dann in Lukas oder Apostelgeschichte gelandet seid, dann wisst ihr ein bisschen weiter nach vorne. Markus Kapitel 3. Das wollen wir mal aufschlagen. Lass mal eben nochmal das Bibeldings da dran, die Bücherreihenfolge, damit man sich orientieren kann. Ich möchte wirklich, dass ihr euch heute mal die Mühe macht, um es aufzuschlagen. Ich weiß, die einen schlagen da mit einem Schlag so halbwegs hin. Zack, da ist es und klack, da habe ich das. Wenn man denn Glück hat, ne? Das ist so ähnlich, wie wenn ich mir eine Schraube angucke und sage, das ist ein 13er. Und da habe ich mich verhauen, war doch ein 17er. So, kommt ja mal vor. Meistens trifft's, aber manchmal haue ich auch gleich um zwei Schlüsselweiten daneben. Aber wie gesagt, da gibt es die Profis und die weniger Trainierten. Aber wir wollen ja alle lernen. Markus Kapitel 3, jetzt Vers 22 suchen. Und dann kannst du mal den Text an die Wand werfen. Jesus stand immer im Clinch mit den Gesetzeslehrern, mit den Pharisäern und Sadduzäern und also... Also die, die religiös was von sich hielten, hochgebildet meistens, zumindest dachten sie das. Und die wissen, was Gott so will. Und unter anderem gab es dann auch wirklich geistliche Kämpfe. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Da sind Menschen total durchgedreht und Jesus treibt einen bösen Geist oder mehrere aus. Und auf einmal sind sie wieder normal. Und dann hier, Markus 3, 22. Die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem hergekommen waren, ja, das waren keine Nachfolger von Jesus, obwohl sie ihm nachgerannt sind. Nee, die wollten da überall aufpassen, dass er keinen Mist macht und die Leute davon abhalten. Die sagten, er ist mit dem Beelzebub im Bund. Beelzebub ist ein anderer Begriff sozusagen für Teufel. Da kommt das auch mit dem Herr der Fliegen her. Das heißt ja Baal Hasuf. Baal heißt Herr und Hasuf ist die Fliege. Beelzebub, der Herr der Fliegen. Habt ihr vielleicht auch schon mal einen Begriff mit dem Namen des Teufels gehört, bei Filmen oder irgend so etwas? Ja, das ist dieser Begriff hier. Er ist mit dem Beelzebub im Bund und die Dämonen treibt er nur mit Hilfe des Obersten aller Geister aus. Jesus rief sie zu sich und gab ihnen durch einige Vergleiche Antwort. Wie kann denn Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann es nicht bestehen. Und eine Familie, die sich zerstreitet, zerfällt. Wenn also der Satan gegen sich selbst aufsteht und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich nicht bestehen. Es ist aus mit ihm. Andererseits kann niemand einfach in das Haus eines Starken einbrechen und ihm den Besitz rauben. Erst wenn der Starke gefesselt ist, kann man sein Haus ausrauben. Also da, wo Einheit ist, ist Stärke. Und wenn man anfängt, sich gegenseitig zu bekämpfen, dann tritt da Schwäche ein. Aber wenn da einer stark ist, Jesus argumentiert ja jetzt hier, sagt, also das haut nicht hin. Also was ihr damit von mir behauptet, stimmt nicht. Wenn der Teufel sich selber austreibt und so, ja, dann ist doch der Tod, dann hat er schon verloren. Das ist, Jesus impliziert aber eigentlich hier, das ist nicht der Fall. Noch ist es nicht ganz am Ende, aber dann, wo haben wir das in Vers 27? Es kann allerdings niemand in das Haus einen Starken einbrechen, außer er bindet den Starken erst. Da kommt er hin, ich kann das. Weil ich kann diesen Starken, und das dürfen und müssen wir wissen, der Teufel ist stärker als wir. Aber Jesus sagt, ich kann diesen Starken binden und deswegen kann ich bei ihm auch reindringen und bestimmen, was da passiert. Und deswegen kann ich auch Dämonen austreiben. Jesus ist der Stärkere. Der in uns ist, wenn es denn Jesus ist, ist stärker als der in der Welt ist. Du darfst wissen, dass der Teufel stärker ist als du. Aber deswegen brauchst du keine Angst vor ihm haben. Wenn du denn mit Jesus unterwegs bist, wenn Jesus mit dir unterwegs ist, wenn Jesus in deinem Leben ist. Aber da haben wir das wieder. Einheit ist Stärke. Zerstritten sein ist Schwäche. Eine Familie, die zerstritten ist, zerfällt. Ja, mein Vater, den habe ich vor meiner Geburt nicht gesehen, nachher nicht. Und der kann mir auch gestohlen bleiben. Oder sowas, ne? Oder seit der Scheidung ist dies und jenes passiert. Und wir sind in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Boah, die haben mich alleine gelassen. Zerfällt, geht auseinander. Einheit ist also Stärke, ist genauso eine Tatsache wie Spaltung schwächt, zerstört. Und wie schnell passiert das? Man redet miteinander, wir sprechen theoretisch dieselbe Sprache und wir missverstehen uns doch. Einerseits, weil man sich vielleicht nicht richtig ausdrückt, weil man nicht in ganzen Sätzen spricht, weil man Sachen nur andeutet. Nee, da will ich auch gar nichts jetzt zu sagen. Ja, damit hast du schon wieder so viel gesagt, aber auch so unpräzise, dass sich der Empfänger so ziemlich alles rein interpretieren kann, was er will. Und er kann den ganzen Tag darüber nachdenken. Was wird das wohl alles bedeuten? Und da wächst eine Geschichte wie so ein Krebsgeschwür. Keiner hat was gesagt, bis der Nächste dann was sagt. Und denkt, das hat er gehört. Und es würde auch noch stimmen. Passiert ganz schnell. Oder die berühmten kurzen Texte, ne? Die wir uns so gegenseitig alle zuschicken. Ganz klare Aussage, zack, drei Worte, damit ist doch eigentlich klar, was gesagt werden soll. Und der andere, blockiert einen auf einmal, ne? Also, weil das war zu frech oder das war zu, keine Ahnung, so eine Art Stellvertreterkrieg manchmal dann losgetreten, weil man sagt, der andere hat ja und dies und jenes und da verletzt und ach. Und dann kann man noch 1000 Nachrichten hin und her schicken, es wird nicht besser. Wie schnell passiert das, ne? Da ist wie, als ob, du hast gar kein Streichholz reingeworfen, aber die Hütte brennt trotzdem, ne? Weil das jemand so verstanden hat oder weil du das auch jetzt so selten dämlich formuliert hast und nicht darüber nachgedacht hast, was es möglicherweise bei dem anderen auslöst. Was wir ja auch nicht immer können. Aber manchmal fehlt ja auch die Zeit und. Da passieren so viele Sachen im Alltag. Und wie schnell ist was auseinander? Wie schwer ist das, das wieder zu kitten, ne? Was kaputt zu brechen, ist ja schnell. Nimm mal eine Vase in die Hand. Das dauert keine Sekunde. Also die ist von hier in einer halben Sekunde und weniger auf dem Fußboden. 1000 Stücke. Aber gemacht haben, ja, das hat Stunden gedauert. Und das wieder zu kleben, ja. Boah, ja, die Japaner haben da ja so eine Kunst draus entwickelt, das mit Gold dann zusammenzumachen oder so. Sieht auch irgendwie ganz nett aus. Aber Geklebt ist geklebt, man sieht das noch, die Wunden bleiben, ne? Nicht immer. Also, es gibt ja auch Kleinigkeiten, ja, alles gut, Entschuldigung, dass ich auf den Fuß getreten bin. Also muss man einem auch nicht 10 Jahre nachtragen. Und wer das macht, der hat auch noch wirklich andere Probleme. Aber es gibt ja andere Sachen, die verletzen einen durchaus tiefer und das ist nicht so einfach. Wie schnell ist da Distanzierung, Feindschaft, wo doch eigentlich Nähe sein sollte, ne? In der Familie, eigentlich da, wo man, überall da, wo man sich intensiver kennt, wo man sich nicht voreinander drücken kann, ne? In jeder Beziehung, in jeder Familie, bei den Kollegen. Irgendwann kannst du auch kündigen, aber dann geht so ein Geschädigter zum nächsten Platz und ist dünnhäutig vielleicht. Ganz schnell passieren dann dunkle Gedanken. Und ihr könnt sicher sein, der Teufel hat ein riesen Interesse daran, dass das funktioniert. Der pustet da auch noch so ein bisschen auf den glimmenden Docht, damit das Feuer auch richtig hochgeht und die Scheune abbrennt. Da kommt noch ein dummer Gedanke daher und dann erinnerst du dich noch an eine alte Geschichte und dann weißt du, wo dein Feind steht, ne? Der neben dir, genau neben dir. Der eben noch einen Arm um dich gelegt hat, lass uns mal zusammen was machen, das ist nämlich eigentlich dein Feind, ne? Weißt du dann ganz genau. Ja, und schon ist, zack, Feindschaft, Distanz, alles fliegt auseinander. Oder du fängst an zu grübeln und du drehst dich in deinem, je weniger Beziehungen man hat und spricht, umso mehr dreht man sich um seinen eigenen Kram. Ich habe gefunden, dass bei Obdachlosen, das sind 90% Philosophen. Also die denken, dass sie die Wahrheit suchen und die Wahrheit lieben. Die haben so wahnsinnig komplizierte Gedankengänge, wie diese Welt zusammenhängt und wie das alles ist. Das ist irre, über was sie sich den Kopf machen. Das hat nichts damit zu tun, wie die eine Wohnung kriegen. Also das ist was ganz anderes. Nee, aber wie das alles so in dieser Welt funktioniert. Warum? Weil die, ist meine Theorie, weil die vor allem alleine sind. Die können sich ja sonst auch keinem anvertrauen. Und in ihren Gedanken entwickeln sich Sachen. Wenn du keine Korrektur hast, wenn du keinen guten Input hast, nur mit sich selber beschäftigt, ist meistens nicht so heilsam. Es gibt Entzweiungen, machst mal kurz diese Reihe mit den Pfeilen daran. Ne? Dann kommt keine Einheit, keine Stärke, logisch, schwach. Im Prinzip, Turmbau zu Babel, ne? Gott macht es auch genauso. Ja? Entzweiung in dem Sinne, weil sie sich nicht mehr verstanden. Und dann blieb dieses Bauwerk da und dann kommt ja auch noch der Frust dazu. Nee, nicht mal das haben wir geschafft. Außerdem ist das jetzt eh schwierig geworden. Und ich weiß auch gar nicht mehr mit dem, der redet auch nicht mit mir, ja, weil er dich nicht versteht, ne? Was sollen wir? Da habe ich 3 gefunden, die sprechen meine Sprache, lass uns mal woanders hinziehen. In diesem Fall, wir unterstellen Gott einfach mal wirklich das Gute. Er wollte nicht, dass Menschen so hochmütig werden. Aber das Prinzip funktioniert auf beiden Seiten und der Teufel möchte auch das, was in seinen Augen sozusagen störend ist, kaputt machen, nämlich das Gute. Und deswegen ist er daran interessiert, auch Gottes Reich und Familie zu unterminieren mit Misstrauen. Sollte Gott gesagt haben, ne? Damit fing das ja eigentlich an. Die Insider wissen, steht auch im 1. Mose, nur ein Stück weiter vorne, Versuchungsgeschichte. Die Schlange kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft hier überhaupt nichts essen, von keinem Baum. Also total war überhaupt nicht das Thema. Total überzogen. Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen. Exakt das Gegenteil. Gut, den einen Baum nicht. Aber meine Herren, der Garten muss groß gewesen sein. Und was interessiert mich der eine Baum? Den kann ich wunderbar ausklammern. Das kann man nicht als Behinderung, als Störung, als Eingrenzung ansehen. Was macht der Teufel? Sollte Gott gesagt haben, dass wir von keinem Baum essen? Also er bringt so ein Scheinargument da rein, was es überhaupt nicht gegeben hat, um darauf sein Dings aufzubauen. Also total irre, aber macht er immer noch. Und das machen wir auch. Ganz oft. Du sagst irgendetwas und der andere sagt, damit hast du meine ganze Familie beleidigt. Oder so, ne? Oder irgend sowas. Fällt mir gerade ein, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, ich habe mit jemandem gesprochen über Taufe und er war in der evangelischen Kirche und eigentlich haben wir ja alle recht damit, dass man sich dafür entscheiden muss für Jesus und so. Aber wenn ich mich jetzt nochmal taufen lassen wollte, dann würde ich alle die mich so geistig begleitet haben, so, die würde ich ja beleidigen. Gut, das war jetzt seine Sache, das weiß ich nicht, das Argument gegen mich oder so, aber das hat er so empfunden, um zu sagen, das ist nicht so. Und wie viel passiert so, wo man sagt, komplett falscher Schlachtplatz. Darüber haben wir gerade gar nicht gesprochen. Sagt Jesus auch zu einem, ja, lass du mal die Toten begraben, folge du mir nach. Du musst die Entscheidung treffen für dich. Natürlich ist das ein Problem. Wir wollen nicht gute Freunde irgendwie vor den Kopf stehen und wir wollen auch nicht, dass die das so empfinden. Nur weil derjenige was anders macht, hat er mit mir nichts mehr zu tun. Das ist ja auch total falscher Kampfplatz. Der hat eine Entscheidung getroffen, die ich nicht gut finde. Aber deswegen müssen wir uns ja vielleicht nicht gleich trennen. Also das ist dieses typisch Teuflische. Ne? Wir probieren immer ein anderes Fass aufzumachen, damit es, Hauptsache es geht auseinander. Warum? Wenn wir nicht stark sind, kann der Teufel umso schlimmere Sachen machen. Wenn die Gemeinde Gottes nicht stark ist, fehlt etwas Wichtiges auf dieser Welt. Wenn man Familien auseinanderbringt, ist das ideal für Kriminalität, Verbrechen, Verletzungen, gestörte Persönlichkeiten. Besser kann man das nicht machen. Deswegen wird da auch so viel an der Wurzel rumgenagt. Dritter Punkt, zurück zur Stärke der Einheit. Und damit kommen wir einmal Bibelbuch wieder hier. Machst du mal das Bibelbild dran? Ja, so. Römer, Korinther, da wollen wir hin. Ja. Ah, du kannst das, da bin ich von überzeugt. Also man kann das auch, es gibt auch schöne Sprüche, um das so durchzulernen, oder man kann das auch einfach so durch komplett lernen. Aber das ist sehr hilfreich, so wie wir früher auch mal das ABC gelernt haben, weil welchen logischen Grund gibt es, dass nach ST kommt oder so. Das haben wir auswendig gelernt, das ist mal so festgelegt worden, das kann man auch mit Bibelbüchern machen. Ne? Also wir wollen mal in den Korinther gehen, also in den ersten, den gibt es nämlich zwei von, Apostelgeschichte, und dann fangen die Briefe an mit Römer und Korinther. 1. Korinther Kapitel 10. Ab Vers 16, also 16 und 17, denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt er uns nicht teil an dem Leib? Ja, er ist jetzt bei dem Abendmahl, was wir Abendmahl nennen. Ne? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir alle essen von dem Brot. Bringt uns das Abendmahl Einheit? Nö. Aber es ist ein Symbol dafür. Und das ist die Erinnerung daran und sagen, hey, Moment mal, was will ich eigentlich hier, was mache ich? Allein, dass wir Abendmahl zusammen im selben Raum, aus denselben Sachen nehmen, leider auch mit Einzelkelchen, muss ich sagen, weil das symbolisiert das nicht besonders gut. Es kommt aus derselben Vorratspackung sozusagen davor. Ne? Ja. Also das Bild ist da schon ein bisschen angekratzt, aber wollen wir uns jetzt mal nicht drüber streiten. Wäre wie so ein Nebenkriegsschauplatz. Denk mal an den Kelch, den wir segnen, an das eine Brot. Nur, dass wir es machen, deswegen ist das kein Zaubermittel dafür, dass wir alle eins sind. Aber das erinnert uns doch daran, darum geht es doch eigentlich. Es geht doch um Christus, um die Einheit unter uns. Und dann heißt es ja in den bekannten sogenannten Einsetzungsworte aus dem 1. Korinther 11, dass wir den Leib des Herrn richtig beurteilen sollen. Ich persönlich glaube, es geht nicht um den Körper, der am Kreuz hing, sondern es geht um die Gemeinde. Es geht um meine Geschwister. Es geht um das Alltagstaugliche sozusagen. Da sollen wir die richtige Beurteilung haben. Und da geht es um diese Einheit. Und wenn wir das Mahl des Herrn auch heute nehmen, denkt mal daran, das ist einer der tiefen Gründe dafür. Jesus sagt, es ist mein Leben, es ist mein Brot, das gebe ich jetzt euch, mein Leib. Und deswegen sind wir Teil daran. Das ist eine symbolische Geste, die uns das etwas praktischer, dass es nicht so abstrakt bleibt. Das ist nicht die Wunderwirkung von irgendetwas. Du musst es richtig machen, dann funktioniert das. Das nennt man Sakrament. Etwas Heiligmachendes. Das ist es nicht. Es ist aber etwas, was uns das hilft. So wie wir an bestimmten Feiertagen irgendwelche Sachen machen, die uns das irgendwie symbolisieren sollen. Meistens sind wir eher geprägt durch falsche Sachen, die in unsere Kultur mit reingebracht wurden. Ostereier suchen am Auferstehungstag. Das hat ja eigentlich wenig damit zu tun, dass das Grab leer war, ne? Deswegen essen wir dann gerne Hasenbraten. Oder was weiß ich. Aber es geht doch darum, gerade beim Abendmahl, da sind wir eher noch auf der richtigen Spur, dass Gott uns so ein paar Sachen an die Hand gibt. Mach das so und so. Das Passahlamm, was die Juden feiern, auch das, doch mal die Erinnerung dran. Was war da für eine Geschichte hinter? Was passierte? Wo kommt da Gott ins Spiel? Die Einheit und die Reinheit des Volkes und wo Gott dann derjenige ist, der sie beschützt. Also, Das Abendmahl hält uns das sozusagen nochmal nicht nur vor Augen, sondern wir haben es dann auch in der Hand. Ne? Wir wissen, es geht hier um die Einheit. Wir sind Teil davon. Wir teilen dasselbe. So, und jetzt dürft ihr das dicke Epheserbuch rausholen, Epheser 4, um das Ganze sozusagen abzurunden. Wir hatten Römer, Korinther waren wir gerade. Und dann müssen wir noch so zwei, drei Büchchen da weitergeben, ne? Also zweimal Korinther gibt es, dann Galater und dann kommt der erste, zweite, da war die eben Galater und Epheser, die beiden sind nicht so besonders dick. Epheser Kapitel 4, einer der Briefe, die Paulus schreibt. Deswegen sagt er, ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Erhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. Ach, guck an, da ist das schon wieder, ne? Ein Körper. Ich weiß auch nicht, warum auch in dieser Übersetzung dieses altdeutsche Wort immer noch drin ist mit dem Leib. Wir würden im normalen Deutsch als Körper sprechen. Darum sind wir ein Körper. Und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Einheit ist nicht zum egoistischen Machterhalt gedacht, zur Selbstüberschätzung, zum Eigennutz. Das alles ist ungöttlich. Einheit ist zum Helfen, zum Aufbauen, zum Wachsen, zum Mittragen gedacht. Das ist göttlich. Wir ziehen an einem Strang, und ich bin da immer ein bisschen pingelig, ich sage ja, wir ziehen nicht nur an einem Strang, sondern auch noch in dieselbe Richtung, weil ihr wisst, dieses Spiel beim Seilziehen, da ziehen auch alle an einem Strang, nur die einen wollen dahin und die anderen da, ne? Aber wenn du ein Ziel gemeinschaftlich erreichen willst, dann müssen alle in dieselbe Richtung ziehen. Gut, dann ist dieses Spiel natürlich kaputt, aber bei anderen Sachen ist das sehr wichtig. Wenn du irgendetwas bewegen möchtest, müssen alle in dieselbe Richtung machen, ne? Ja, willst du jemandem helfen, ein Auto anzuschieben und das geht nicht voran und du fragst nochmal nach, Bremse? Jo, ist an! Aber das ist wieder gegen mich, ne? Ich will schieben und du stehst auf der Bremse, das haut nicht hin. Bremse muss lose sein, sonst können wir nicht zusammenarbeiten, das funktioniert nicht. Einheit ist nicht gleich Gleichheit. Hast du mal das Nächste daran? Das ist schon gut, sehr schön. Und gleichwertig sein bedeutet nicht, dass das alles Kopien sind. Wir müssen nicht alle dieselben Gedanken haben. Wir haben auch nicht alle dieselben Fähigkeiten. Du hast ja auch schon gemerkt, dass du manche Sachen nicht kannst. Dann gibt es andere, die können sowas. Das ist ärgerlich, ja? Oder auch vorteilhaft, ne? Ja, ich kann nicht mehr, aber du kannst mir helfen, ne? Es gibt da so unterschiedliche Ansichten. Es gibt Leute, die lassen sich sehr gerne helfen und es gibt Leute, die lassen sich ungern helfen und die müssen meinen, sie müssen alles immer selber können. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute, die haben einen riesen Sack an Begabung gekriegt, an Fähigkeiten, an Optionen und Möglichkeiten. Und es gibt Leute, die haben da nur so eine kleine Plastiktüte bekommen. Und manche haben vielleicht auch mehr bekommen, haben aber einen Teil vergraben. Aber wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich mit unserer Kraft, die wir haben. Es gibt Leute, die schütteln Energie nur so aus dem Ärmel. Und andere sind froh, wenn sie einen Fuß vor den anderen setzen konnten. Total unterschiedlich. Wir brauchen einander und manchmal müssen wir einfach auch erkennen, dass wir einander brauchen. Nicht für heute oder zumindest nicht für jetzt, aber im 1. Korinther, da gibt es ja so ganz schöne Kapitel, 12, 13, 14, sehr schön. Da wird das alles sehr schön auseinandergefriemelt. Gott unterschiedliche Begabungen gibt, unterschiedliche Gaben, in dem Falle übernatürliche, in dem Fall ist davon sehr vielen Übernatürlichen die Rede. Dann ist davon von dem liebevollen Umgang miteinander die Rede, weil ohne das könntest du noch so begabt sein, das ist alles nicht richtig förderlich. Also auch wenn du noch so recht hast, ne, wenn du dem anderen das hier, weißt du, hat sich dieses Wort schon getroffen und dann haust du ihm das so um die Ohren, dann ist das zwar vielleicht richtig, dass das Wort da drin steht, wo er einen Fehler macht, aber das hilft ihm nicht. Und manchmal muss man eben als Vielbegabter auch erkennen, boah, ich muss den anderen auch mal Luft geben, dass die sich entfalten können, ne. Wenn ich alles selber mache, dann setzen sich die anderen hin und sagen, ja, super, ja, läuft ja. Guck mal hier, der Fußboden hat sich auch total von alleine geputzt. Die Mehrheit von uns war nicht da. Stimmt's? Ja, läuft ja, alles gut. Die anderen kriegen das hin. Ja, aber es läuft auch nur, weil Leute sich entschieden haben, mal was zu machen. Wenn wir uns jetzt ältere Bilder angucken von diesem Saal, dann werdet ihr merken, wie extrem der sich verändert hat. Normalerweise hätte der sich eigentlich nur verändert, dass hier noch viel mehr Sachen draufstehen würden, weil jemand was von zu Hause mitbringt und sagt, das ist, gut, ich brauch's jetzt nicht mehr so, aber das wäre auch hier schön. Und dann stellt er das dahin und dann würde irgendjemand noch ein altes Geschirr mitbringen und das auch noch irgendwo. es wäre nicht so geordnet. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz hübsch geworden. Warum? Weil sich da Leute einen Kopf drüber gemacht haben und sagen, nee, das muss man ein bisschen. Ach. Schönheit liegt ja auch nicht nur im Auge des Betrachters, man muss dem Auge ja auch was Schönes geben. Ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Und dann hat sich das hier ziemlich verändert. Warum? Weil sich da Menschen mit ihrer Begabung eingebracht haben. Nicht jeder kann das. Auch eine Begabung, das ist so. Und es ist auch total doof, den anderen runterzumachen damit, weil, guck mal, sag mal so, ich kann mit Sicherheit nicht gut kochen. Ich krieg irgendwas warm gemacht. Aber essen kann ich. Stell dir mal vor, du kochst gerne und das isst keiner. Wäre auch blöd, ne? Also es muss immer beide Seiten geben. Und was das Irre ist, ich kann sogar sagen, es schmeckte gut oder hier fehlte mir was. Oder es war auch, also ja, man kriegt's runtergewürgt. Dann kannst du, sagst du als Koch natürlich, pass mal auf, mach das mal besser. Und schon ist die Diskussion beendet, ne? Ja, kann er vielleicht nicht, kann ich auch nicht. Aber ich kann ja vielleicht trotzdem sagen, dass irgendwas nicht so gelungen ist. Der Sound heute wieder total mies. Ja, mach mal besser. Ja, nee, ich kenne mir die ganze Technik da nicht aus. Ja, aber rummeckern können, ne? Nee, das hilft uns nicht. Wir haben unterschiedliche Begabungen, aber wir sollen auch liebevoll miteinander umgehen. Und natürlich kann man sagen, wenn was nicht so gut ist. Man kann auch sagen, hey, das hat mich total begeistert. Ich sag mal so, bei dieser Aktion jetzt hier mit dem Zaun zum Beispiel gilt eigentlich die Regel, mir ist gar nichts aufgefallen. Dann war das schon ziemlich gut. Weil mehr soll es auch nicht sein. Ne? Es soll ja gar nicht auffallen, es soll ja nur funktionieren. Wäre doch super. Ihr merkt ja auch immer nur, dass es nicht funktioniert, wenn hier wieder der Ton ausfällt oder in jedem Film, wo so ein Mikrofon steht, ist immer Könnt ihr mal gucken auf so einem Film, es wird immer so gemacht, ne? Da steht ein Mikrofon, da kloppt einer wie gegen, es pfeift erstmal. Das soll nicht sein. Dann fällt es immer auf, da ist einer oder da ist eben keiner, der es macht. Und dass die Toilette nicht total bisch aussieht, fällt ja eigentlich nicht auf. Aber wehe nicht, ne? Gut, ich weiß nicht, ob es eine Begabung fürs Toilettenputzen grundsätzlich gibt. Also manchmal gibt es auch Arbeit, die muss man einfach machen. Aber wir haben unterschiedliche Begabungen. Es gibt manche Leute, die können zwar viele Worte machen, aber die können nichts ordentlich erklären. Es gibt Leute, die können was gut erklären, stottern aber vielleicht. Die könnten das so, ja, dann könnt ihr halt besser schreiben. Und viele andere Sachen. Es gibt Leute, die können gut mit Blumen, mit Menschen, andere mit Technik, manche sogar mit beiden. Zum Beispiel jemand, der ein Rasenmäher entwickeln kann, ne? Der kann mit Technik, kann auch über die Blumen rübermähen. Da kann man kann die Sachen wunderbar kombinieren miteinander. Wir brauchen einander. Ich wusste, dass das im Alten Testament steht. Eine Sache, wovor gewarnt wird, braucht ihr jetzt mal nicht aufschlagen, ist im Hohelied. Kommt das vor oder nach dem Psalm? Wer weiß, sag mal Finger eben. Wer ist für vor dem Psalm? Zweimal. Und wer ist für nach dem Psalm? Ah, dann nehmen wir das, das ist die Mehrheit. Nein, wir nehmen das, weil das richtig ist. Es kommt nach dem Psalm. Gut, also dann haben einige noch was zu lernen. Gut, okay. Also das Hohelied, da steht drin, fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Mir war tatsächlich nicht bewusst, in welchem Zusammenhang das steht. Habe ich auch erst vor kurzem wieder entdeckt. Aber das Bild, was dahinter steht, ist, dass so ein Weinberg eben auch durch solche fresshungrigen Tierchen, egal wie klein die sind, die da rumlaufen und irgendwas anbeißen, eben zerstört wird. Ne? In diesem Falle geht es tatsächlich um eine aufblühende Liebesgeschichte und wo ja offensichtlich jemand nicht möchte, dass die zerstört ist, wird. Dass da nicht noch andere mit reinkommen, die da auch noch mitmischen und mir denjenigen ausspannen da. Aber die kleinen Füchse, diese Kleinigkeiten, wie ich vorhin sagte, die kurzen Texte manchmal, mit denen wir irgendwas anrichten oder die einfach irgendetwas anrichten, ohne dass das böse gemeint ist. Weil wir nicht liebevoll vom Nächsten denken, sondern denken, der will mir doch bloß wieder an den Karren. Und schon geht was auseinander. Damit müssen wir aufpassen. Ja? Paulus schreibt, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Ja, und der Teufel setzt alles daran, dass es eben nicht so ist. Und natürlich kann man sich wunderbar über Sachen streiten. Also auseinandersetzen, diskutieren und so. Das muss ja nicht feindschaftlich sein. Man kann ja auch manchmal einfach Argumente austauschen, ohne dass das Herz sozusagen da in Wallung gerät, das Blut in Wallung gerät. Also wir müssen manchmal einander auch vergeben. Ob wir demjenigen das sagen oder nicht, ist eine andere Geschichte. Hängt von bestimmten Situationen ab. Manchmal muss man ja einfach vergeben und sagen, ja gut, nee, war wahrscheinlich ein bisschen Kurzschlusshandlung und nicht richtig nachgedacht. Alles gut. Wollen wir mal nicht so hochhängen. Aber man kann ja alles auch hochkochen, ne? Man kann es ja auch gleich dem Nächsten erzählen und so, wie der mich wieder behandelt hat. Und Liebe, das ist ein gutes Klebemittel. schreibt die Paulus im 1. Korinther 13, die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, ne? Sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab, Liebe verletzt nicht den Anstand, sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. Das ist das Blöde mit der Liebe, ne? Dass das so umfangreich ist. Das behebt ja praktisch alle Probleme, ne? Ist so. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich alle Nachholbedarf. Hier, ich inklusive, das ist so. Aber wenn wir mal so einen Status hingestellt kriegen, sagen wir eigentlich, ja, das stimmt, das ist doch auch genau das, was Gott ausmacht. Würde der sich sonst mit uns abgeben, wo wir ihm noch so oft Grund zum Ärger geben? Wir behaupten, wir sind bei dir, wir singen das hier am Sonntag und kaum eine Stunde später oder drei Tage später haben wir das aber wieder auch komplett vergessen. Damit die Einheit stark wird, muss da ein Geist sein. Es muss Gottes Geist muss dominieren. Ja? Es geht auch wirklich darum, nicht irgendein schräger Gedanke, nicht irgendeine schräge Philosophie, nicht irgendein schräger Mensch, der das alles voranbringt. Ja, das hat auch, wenn das Einheit ist, hat das Kraft. Aber es geht darum, dass wir uns auf Gottes Seite bewegen. Das ist eine gute Kraft, das ist eine gute Stärke. Gottes Geist muss da dominieren. Gegenseitiges Vertrauen. Auch das Vertrauen, dass der andere eigentlich das Gleiche will. Vielleicht hat er sich jetzt nach meiner Meinung total konträr verhalten, aber erstmal können wir ihm mal unterstellen, doch eigentlich wollen wir dasselbe. Vielleicht müssen wir nochmal drüber reden, weil das nicht so richtig war. Und wir müssen vergeben und verzeihen, wir müssen einander mal die Hand reichen. Das mit dem Vergessen, sage ich immer, ist gar nicht so die Sache. Vergessen, das habe ich nicht so richtig in der Hand. Ich habe es einfach, ich vergesse eben alles, aber da gibt Leute, die haben so ein gutes Gedächtnis, die speichern alles ab, die können es nicht vergessen. Aber die Frage ist doch, was mache ich denn damit? Hole ich das immer wieder hoch, nach dem Motto, das kann ich dir nicht vergessen. Das wird also jedes Jahr, steht auch im Kalender schon drin, ne? Jedes Jahr wieder rausgeholt, damit ich das Jahr nicht vergesse. Ja, das ist falsch. Aber es gibt auch ganz schlimme Sachen, die Menschen erlebt haben, die ihr Leben bestimmen. Natürlich können sie das nicht vergessen. Das gehört ja zu ihrem Leben dazu. Vergeben ist eine andere Geschichte. Solange ich das nicht vergessen kann, kann ich nicht vergeben, das stimmt nicht. Nein, du kannst auch vergeben. Und du wirst damit zu tun haben, dass du es nicht vergessen hast. Das ist, wenn du die Person siehst, wenn eine ähnliche Situation ist, dass es wieder hochkommt. Und dann ist die Frage, kann der Teufel das nutzen, damit er wieder so einen Keil da reintreibt? Oder sagst du, ja, das gehört auch zu meinem Leben. Ich habe diese Prägung mitbekommen, ich habe diesen Schaden mitbekommen, ich habe dieses Elend, das hat heute noch Auswirkungen. Vergessen wird ja bedeuten, dass dein Leben davor nicht stattgefunden hat. Das geht ja nicht. Aber da sollten wir nicht auf diesen Trugschluss kommen, dass Vergessen dasselbe ist wie Vergeben. Man kann ja auch Sachen vielleicht sogar nicht vergeben, man hat sie nur vergessen. Und wenn sie dann einer hochholt und dir erzählt, das war doch da, und dann zeigt er dir noch den Film davon, und dann geht's aber los. Ja, wenn ich das nicht vergessen hätte, dann hätte ich dich aber auch die ganze Zeit anders behandelt. Ne? Ja, das wäre schlecht, wenn man das so macht. Ne? Also, das sind zwei Paar Schuhe, vergeben und vergessen. Und wir brauchen eben, deswegen finde ich Sonntag auch mal so wichtig, wir brauchen immer mal wieder so eine Eineichung, den Kompass, ne? Wo ist die Nadel? Wo ist Gott? Deswegen hören wir uns, hoffe ich so auch ein Stück weit an, auch diverse Predigten an. Nicht, weil wir nicht eigentlich schon total viel wissen, aber weil wir immer mal wieder eingeeicht werden müssen. Weil man wieder geguckt werden muss, wo steht denn die Kompassnadel überhaupt? Und dann kommt die ganze Woche noch dazu und alles das, was auf uns einströmt. Aber wenn wir Einheit haben, dann sind wir grundsätzlich stark. Und wenn wir Einheit mit Gottes Geist haben, ja, ich meine, dann potenziert sich das, ne? Gott ist schon so noch stärker. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht entzweien lassen. Wir müssen nicht alles zudecken, was falsch ist. Ich meine, die Einheit ist die Einheit des Geistes Gottes. Und wenn da Sachen sind, die nichts mit dem Geist Gottes zu tun haben, dann muss es da auch eine Trennung geben. Das ist nur mal so am Rande gesagt. Gehört dazu, will ich aber jetzt nicht weiter ausbreiten. Es geht hier nur um Einheit. Wir haben gleich das Abendmahl. Und da haben wir nochmal diese Erinnerung. Ein Leib, ein Kelch. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es geht darum, dass wir Einheit haben. Und das müssen wir, glaube ich, alle lernen. Weil man jeden Tag über irgendeine blöde Situation stolpern kann. Ne? Und deswegen werden wir wahrscheinlich ein Leben lang dran lernen. Außer uns ist es alles egal. Aber solange uns das was Wichtiges ist, dann werden wir immer mal wieder die Herausforderung haben, dass der mir die Tür nicht aufgehalten hat, dass der was Doofes sagt oder was Unqualifiziertes. Oder dass ich das tue. Amen.